Guten Morgen miteinander. Es ist einfach schön, wenn man so vor der Predigt eins seiner Lieblingslieder präsentiert bekommt. Das wussten Sie nicht, aber so ist es halt. Und es ist auch schön, hier stehen zu dürfen, Zeugnis geben zu können, ohne eine gelbe oder rote Karte zu bekommen. Weil, wie es zu dieser Predigt kam, ist schon... ist schon eine Geschichte für sich. Vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich das letzte Mal gepredigt. Ich habe das eigentlich immer gern gemacht, aber da waren Dinge in meinem Leben, die wollte ich nicht, die mochte ich nicht. Einige von denen haben sich bis heute noch nicht geändert. Und ich hatte einfach so gesagt, Gott, nein, du bist real. Das stand nie zur Frage. Ich habe ihn immer geliebt. Ich habe auch immer seine Liebe gespürt, aber ich wollte einfach nicht mehr predigen. Und... dann waren wir in Würzberg, Mittagessen nach der ersten Einheit von Johannes Braun. Ich saß da mit Michael an einem Tisch und wir kamen irgendwie auf das Predigen zu sprechen. Und er fragte mich so, was, du hast gepredigt? Wann predigst du bei uns? Hat mich eiskalt erwischt, hat mich noch gefragt, ob es mir Freude gemacht hat. Und ich habe mich absolut bedeckt gehalten, habe noch versucht, den Staffelstab an meine Frau weiterzugeben. Wie ist es denn? Wie wirken denn die Predigten? Gut, aber dann kam die zweite Einheit mit Johannes Braun und irgendwann in der Zeit hat mich Gott an etwas erinnert, was er mir vor 25 Jahren, die Jahre weiß ich nicht genau, die Uhrzeit weiß ich noch genau, es war 2:30 um nachts, hat mich Gott geweckt und hat gesagt, hat mir meinen Auftrag für mein Leben gegeben. Es waren nicht viele Worte, es war einfach nur, bring Liebe in die Welt. Tja, es hört sich so groß an. Wie macht man das? Ich weiß es bis heute eigentlich nicht wirklich richtig, aber da hat er mich erinnert und das war für mich so, okay, du sollst predigen. Ich habe dann, weil ich mit Textstellen nicht so gut bin, wo steht was, habe gleich ans Hohelied der Liebe gedacht, fragte meine Frau, ja, 1. Korinther 13 steht das. Gut, ich habe das Michael gesagt, ich predige über 1. Korinther 13. Als ich dann zu Hause war, habe ich den Text gelesen und ich will den jetzt lesen und er ist da einen Weg mit mir gegangen. Ich habe noch nie so lange eine Predigt vorbereitet, noch nie so viel für eine Predigt gebetet, auch noch nie so wenig gewusst vorne, was ich sagen soll. Und ja, ich möchte euch das vorlesen, weil als ich diesen Text las, das erste Mal dachte ich, was soll das? Es ist ein Text in 5 oder 6 Abschnitte, wie man das teilen mag. Und jeder Abschnitt für sich ist absolut verständlich, leicht, macht Klick. Okay, aber in der Verbindung zusammen war es für mich, was soll das? Da steht, wenn ich mit Menschen, und ich lese aus der Zürcher Bibel, dass wir eine dritte haben, nicht NGÜ, nicht NEÜ, sondern Zürich, aber die eine stammt auch aus der Schweiz. Das ist von 2007. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnisse besitze und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe verschenke und mein Leben, Leib dahingebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Einfach verständliche Sätze, oder? Dann geht es weiter. Die Liebe hat den langen Atem. Gütig ist die Liebe. Sie eifert nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Beschreibung der Liebe, gut, vielleicht auch Beschreibung der Gottes, aber wenn ich dann an Prophetie denke, an Reden mit Engelszungen und das ist die Voraussetzung dafür, kann ich doch nie erfüllen. Was soll das Ganze? bin ich doch nicht dazu fähig. Wie soll ich denn so lieben können? So ging es mir jedenfalls, so im ersten Moment. Und dann geht es weiter. Die Liebe kommt niemals zu Fall. Und dann prophetische Gaben. Sie werden zunichte werden. Zungenreden, sie werden aufhören. Erkenntnis, sie wird zunichte werden. Ja. Nächster Punkt. Prophetie, ja, wenn sie aufhört, warum soll ich mich denn danach ausstrecken, wie das in den Versen vorher im gleichen Brief geschrieben wird, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Es geht dann weiter. Erkenntnis, sie wird zunichte werden, denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird zunichte werden, was Stückwerk ist. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Ja, Prophetie hört auf, es hört alles auf. Wieder mit dem ersten, mit der Verbindung, dem Vers davor, wir sollen es danach ausstrecken. Also ich war wirklich da und dachte, was soll das? Und gefangen hat mich dann der Vers, denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Stückwerk ist unser Erkennen. Ich war kurz versucht zu dachte, liest ein paar Predigten über dieses Thema und schreibst irgendwas zusammen, aber dann dachte ich, oder Gott sagte mir, was ist das Stückwerk, was ich erkennen soll an diesem Text? Was ist das Stückwerk, das ich weitergeben soll? Was ist das Stückwerk für mich, für euch? Und ich fing an, Vers-zu-Vers-Betrachtung zu machen. Was steht in diesem Vers und so weiter? Nach 2 Stunden immer noch kein Ergebnis. Es war immer noch die Ratlosigkeit irgendwie in mir. Und ich fragte Gott, ja, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Dann kam von Gott die Antwort, lies den ganzen Brief. Lies den ganzen Brief. Habe ich gemacht. Aber es kam keine geistliche Erkenntnis, sondern es kam eine Erkenntnis über Paulus. Paulus ist ja unglaublich hoch ausgebildet gewesen. Er war ja damals im jüdischen Volk, war er auf den Eliteschulen wie Eton oder Cambridge oder Harvard in Amerika. Ja, ich weiß nicht, wo hier in Deutschland diese Eliteschulen sind, aber er war hoch ausgebildet. Und er war ein Rhetoriker, ein genialer Rhetoriker. Und dann fiel mir auf, was schreibt er denn? Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Herz. Er schreibt nicht, wenn du, wenn ihr, wenn man, wenn ich. Und Paulus schreibt das über sich? Und das ist ein rhetorisches Stilmittel. Ich habe dann nachgeschlagen, weil Deutsch war nicht meine große Kunst in der Schule. Er verwendet einen Konditionalsatz. Er baut eine Kette auf, weil er zu etwas hinführen will. Nämlich zu der Liebe, die ja im Mittelpunkt dieses ganzen Kapitels steht. Und dann ging es weiter. Wie jetzt weiter? Dann sagte er mir, sammle etwas und verdeutliche damit etwas. Ich dachte, kann ich wahr sein? Und was dann? Der nächste Auftrag war dann lustiger. Der hieß dann, räum deinen Schreibtisch auf, denn du hast eine ganze Menge Bibelarbeit vor dir. Stellen suchen über das, was du sagen sollst. Ich habe hier ein paar dieser Stellen zusammengeschrieben. Weiß jetzt nicht, wie viel ich davon verwende, weil heute Morgen war es so, es kam es so, ja, ich will etwas sagen, aber das konnte ich heute Morgen nicht mehr vorbereiten. Also fange ich mit dieser Sache an. Ihr kennt das alle, nicht wahr? Brauche ich nicht zu beschreiben. Es ist ein Teil was wir brauchen fürs tägliche Leben. Und was machen wir, wenn es abgerollt ist? Wir drücken es platt. Es kommt, wenn wir Glück haben, kommt es noch, wenn man Müll trennt, in den Papiermüll. Ich sagte Gott, das kannst du nicht machen. Aber er sagte doch. Und mit Gott argumentieren kann ich gut, aber ich verliere halt trotzdem immer. Was gut auch so ist, weil er weiß es doch besser. Und er sagte, schau dir diese Röhre an. Schau dir diese Röhre an. Sie ist dünn. Sie wird weggeworfen. Sie ist nichts mehr wert. Und sagte, nimm das als Vergleich. Wir sind nicht so. Aber ist es nicht in der Gesellschaft heute so, wie Menschen gesehen werden, wenn du deinen Job erfüllt hast? Wenn es nicht mehr klappt, dann wirst du weggeworfen. Dann bist du nichts mehr wert. Wenn es auf dem Job schwierig ist, wenn du zusammengedrückt wirst, weil die Belastungen so unheimlich groß sind, ja, was ist dann? Ich kenne solche Situationen. Ich vermute, irgendwie jeder von euch auch Situationen, wo er nicht mehr weiß, ja, was ist denn? Was soll's? Sei es der Job, sei es Krankheit, sei es Tod von irgendwelchen lieben Menschen, sei es finanzielle Nöte. Die Welt um uns drückt uns zusammen und wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir sind leer. Leer, hohl. Und das Loch ist wesentlich größer als die Hülle drumherum. Und dann kam der nächste Schritt. Seht ihr den Unterschied? Gott sagte, füll diese Rolle mit Bauschaum. Füll diese Rolle mit Bauschaum. Ich habe das gemacht. Jeder, der mit Bauschaum arbeitet, weiß, wie der sich ausdehnen kann. Ich habe ihn dann abgeschnitten, weil der links und rechts natürlich rauskam. Fülle diesen Bauschaum. Fülle diese Rolle mit Bauschaum. Und ihr seht, diese Rolle ist stabil. Ich kann die nicht mehr zusammendrücken. Und was will Gott damit sagen? Da ging es dann zur Bibelarbeit, die mit diesem Text jetzt erstmal nichts zu tun hat. Ich komme dann nochmal wieder drauf zurück. Jesus sagt in seinem Wort, steht in Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Da sind wir noch in diesem Zustand. Jesus klopft an bei jedem Menschen, der in diesem Zustand ist. Jesus will einkehren. Er klopft an. Ich meine, manchmal denke ich so in der Bibel, da sind schon komische Situationen beschrieben, oder? Ein wildfremder Mensch klopft an, will einziehen bei dir, kommt uns in der Wohnung ganz komisch vor, wenn wir an unser Herz denken, noch komischer. Jemand will einziehen. Das fällt uns schwer. Das fällt jedem schwer, das fiel. Ja, ich glaube, das fiel jedem von uns irgendwo schwer oder den meisten. Aber Jesus klopft an, Jesus klopft an. Und Paulus beschreibt es so, dass er sich das wünscht, dass Christus durch den Glauben in unseren, in euren Herzen, in jedem Herz Wohnung nimmt. Christus lebt in uns. Christus lebt in uns. Ist uns das bewusst? Christus füllt diese Leere, dieses hohle Loch vollständig aus. Christus will unser Leben gestalten. Christus will uns stark machen. Und er ist verfügbar. Den Bauschaum hier als Bild, den kriegst du nicht mehr raus. Wenn du den rauskriegst, dann ist die Rolle auch mit kaputt. Das ist, also geht nicht. Und der Bauschaum, der ist so stark hier drin. Das ist so viel. Christus hat dieses Loch gefüllt. Und ja, was bedeutet das jetzt für uns? Für uns, Das bedeutet, nichts kann uns trennen mehr von Christus. Jesus sagt in seinem Römerbrief, Paulus im Römerbrief 8,39, dass uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts mehr, keine Umstände und selbst wir selbst nicht mehr, selbst wenn wir es wollten. Ich finde das manchmal schwierig, weil wir ja alle unsere eigenen Wege gehen wollen, oft. Aber Gottes Wege sind besser. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Eben, Jesus wohnt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er hat Wohnung genommen. Wir sind der Tempel. Der Tempel, das war zu jüdischer Zeit das Allerheiligste. Das war ein Bild für die Juden damals, dass dort Gott ist. Und Gott wohnt in uns. Ist uns das bewusst? Gott wohnt in uns. Der ist nicht in irgendeiner weiten Ferne. Er ist auch um uns herum. Das sagen andere Bibelstellen, dass er uns einhüllt. Aber er wohnt in uns. Er hat in uns Wohnung genommen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und der Heilige Geist wird uns alles erklären. Er wird uns alles erklären, was Gott für uns vorhat. Er wird uns erklären, warum Situationen schwierig sind. Er wird uns durchtragen. Ich glaube nicht, das bedeutet, wenn man Jesus im Herzen hat, dass von außen nichts mehr auf einen einströmt. Ich glaube nicht, dass wir ein Leben haben, was Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn wir Jesus haben. Ich meine, wenn das so wäre, dann wäre jeder ein Idiot, ein wirklicher Idiot offensichtlich, der Jesus nicht annehmen würde, weil wenn es bedeuten würde, mit Jesus ist das Leben einfach und leicht und easy going, dann wäre man blöd, wenn man das nicht wahrnehmen würde, vor allem, weil es ja kostenlos ist. Ne? Und man muss ja da nichts bezahlen für. Gut, es ist wie gesagt ja nicht einfach, weil man ja sein Herz öffnen muss. Ja? Das Herz, was verletzt wurde, das Herz, was wehgetan hat und vielleicht immer noch wehtut, vernarbt ist, was man nicht öffnen möchte, schon gar nicht so jemandem Fremden, einem Jesus, den man nicht mal sieht, trotzdem ist er real. Und er wohnt hier mitten unter uns. Mitten unter uns. Und das war für mich eigentlich so das Erste, was war, als Gott mir diese zwei Rollen, die Sachen, was ich mit der Rolle machen sollte, neu bewusst gemacht hat. Jesus wohnt in mir. Jesus wohnt in euch. Jesus ist super nah. Er ist nicht nur von außen nah, er ist in dir. Er füllt all deinen Mangel aus. Er macht dich stabil. Das kann keiner mehr machen. Und ja, das hat mich einfach bewegt, die ganze Zeit, dieser Gedanke. Ich habe, seitdem ich die Predigt vorbereitet habe, lange nicht mehr so viele Begegnungen mit Gott gehabt. Wie hatte Thomas das nochmal genannt in der Predigt, die er, wie war das Wort? Ja, Begegnung mit Gott oder dass viele es hatten. Es waren einfach, ich lag morgens im Bett, habe Predigten gehört oder Lieder gehört. Das erste Lied war, was kam, was hat mehrere Tage lang genau auf das gepasst, was gerade durch meinen Kopf ging, wo Spotify dann einfach irgendwie über die Shuffle-Funktion irgendein Lied brachte und es war genau das Lied, was mein Herz bewegte. Und das ist, was mein Herz bewegt. Jesus wohnt in uns, Jesu Liebe wohnt in uns. Er will uns nicht nur umhüllen, er will uns ausfüllen mit Liebe. Er will uns ausfüllen mit Liebe. Und das müssen wir nicht von selbst tun. Es ist kein Automatismus und wenn wir Jesus annehmen, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, ist das Leben nicht perfekt. Wir wachsen. Das ist so. Und wir sehen das ja auch bei Pflanzen, bei Samen, die wachsen oder bei Kindern. Aber es ist alles schon angelegt. Jesus in mir ist angelegt. Alles, was Jesus für mich will, hat er schon in mir angelegt. Wie er meinem Kind das Laufen angelegt hat, das Sprechen angelegt hat. Wie er schon wusste, als ein Kind war, dass ein Kind ein Olympiasieger zum Beispiel werden würde. Oder was weiß ich, Chefarzt, genialer Handwerker oder was auch immer man sich vorstellen kann. Jesus hat es schon angelegt. Das bedeutet nicht, dass man nicht einen Weg zu gehen hat. Das bedeutet nicht, dass ein Kind nicht beim Laufen lernen hinfallen wird und wieder aufstehen muss. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass wir uns das im geistlichen Leben klar machen. Wir werden wachsen, aber das Wachsen schenkt Gott. Das ist nichts, wo wir unsere Muskeln anspannen müssen, können. Wir versuchen das manchmal, aber das Wachsen schenkt Gott. Wo habe ich eine Stelle dafür? Ja, in 1. Korinther 3, 6, Vers 7 und 6 und 7 steht: Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber ließ es wachsen. Darum zählt weder der, der pflanzt, noch der, der bewässert, sondern Gott, der wachsen lässt. Gott lässt wachsen. Gott ist es. Gott ist es, der diesen Kern, der in dir ist, immer deutlicher in dir macht, der immer mehr zeigt, wie dieser Kampf zwischen der äußeren Schale und Gott, wie der sich immer mehr hin zu Gott verschiebt, dass Gottes Wahrheiten im Leben sichtbar werden. Und er hat uns auch ein Bild gegeben, steht im Lukas und, ich glaube Matthäus, aber ich habe es aus Lukas genommen, da steht: Achtet auf die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht, doch ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie einer von ihnen. Stellt euch mal vor, wie wunderbar Gott das, was er in uns hat, weil er uns liebt, machen wird, wenn er die Lilien auf dem Feld schon wunderbar gemacht hat, was er mit uns, seinem Ebenbild, machen wird. Wenn wir es zulassen, wenn wir es zulassen, wenn wir sagen: Gott, wohin du mich führst, es wird gut sein. Wie schwierig die Umstände auch sind, es wird gut sein. Wie ist es, wenn man Gold gewinnt, da wird geschmolzen, es sind hohe Temperaturen. Manchmal sind die Situationen schwer für uns. Manchmal wollen wir aufgeben. Ich habe das leider auch häufiger mal getan. Aber letztendlich sind es die Situationen, wo Gott uns im Ofen schmilzt, wo er das Beste von uns zutage bringen will. Gott liebt uns. Gott will, dass unser Leben gelingt. Gott will, dass wir bewusst werden, dass er in uns ist, dass er mächtig in uns ist, dass wir alles vermögen durch Jesus Christus, der uns fähig macht. Er macht uns fähig, weil er in uns lebt, weil er in uns Wohnung genommen hat, weil wir der heilige Tempel sind, der Tempel des Heiligen Geistes. Zurück zum Brief zum Korintherbrief. Gott lebt in uns. Gottes Liebe lebt in uns. Das bedeutet, Gott befähigt uns. Gott befähigt uns, in Engelszungen zu reden, zu prophezeien. Gott wird uns, auch wenn ich das niemandem wünsche, wenn es sein muss, auch befähigen, sein Leben, unser Leben für ihn zu geben. Gott befähigt uns, und ich denke, das war so auch einer der ersten Gedanken, wenn ich an Prophetien denke, wenn ich denke, wie oft ich höre, dass wir Heilungen erleben wollen, wo ich aber auch jeden von euch hinterfrage: Warum wollen wir Heilungen erleben? Warum wollen wir Prophetien erleben? Ist das, weil das so toll ist, weil wir Gottes Handeln sehen wollen? Ist es das? Oder ist es, weil wir das erleben wollen, weil Gottes Herz in uns ist? Weil wir Gottes Liebe für jeden Menschen von in uns spüren? Und dass Gott möchte, dass Menschen frei werden. Frei werden von Belastungen, frei werden von Krankheiten, von was auch immer. Und ich denke, dafür will Gott Prophetien einsetzen. Dass seine Liebe und nicht seine großen Wunder, seine tollen Taten, darüber dürfen wir uns freuen, ganz sicher. Aber Gottes Liebe, dass Gottes Liebe in die Welt kommt, durch uns, durch Jesus, der in uns lebt, der in uns bleibt, auch wenn wir uns entfernt haben. Er bleibt in uns. Wir werden ihn nicht mehr los. Halleluja. Wir werden ihn nicht mehr los. Er bleibt in uns. Er liebt uns bedingungslos. Und er will, dass wir wachsen, damit wir diese Liebe einfach weitergeben können. Jetzt kommt der dritte Schritt mit diesen Rollen. als Gott mir das aufgetragen hat, musste ich an den Anton denken, der mir mal sagte, er liebt Geschenke. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wenn ich sein Grinsen sehe, wenn ich an den Tisch denke, eure Hochzeitsgeschenke, das war cool, hm? Das war richtig cool. Und wisst ihr, wenn ich jetzt hier so gucke, mit Gottes Augen sehe, dann seid ihr, es ist auch nur ein Bild, wie diese Rolle. Für Gott seid ihr Geschenke. Er sieht euch an und sagt, ihr seid so toll. Er strahlt. Und er sieht uns anders, als wir uns vielleicht sehen, wo wir gerade sehen, oh, das ist wieder schief gegangen oder das muss ich noch erledigen. Gott sieht uns, weil Jesus in uns ist, weil er uns stark macht, weil Jesus auch um uns ist. Das ist ziemlich gigantisch, wenn man sich das mal vorstellt. Jesus ist um uns, Jesus ist in uns. Wir sind von allen Seiten beschützt. Du umgibst mich von allen Seiten, sagt die Bibel. Unser Papa sieht jeden Einzelnen, der zu Jesus gesagt hat, du bist mein Herr, ich hab dich lieb, du sollst mein Leben sehen, bestimmen, sieht er als Geschenk. Jeden Einzelnen. Und ich kann nur Mut machen. Ich weiß nicht, ob ich jemand ist, der diesen Jesus nicht kennt, der diesen Jesus nicht im Herzen hat. Aber ich möchte nur Mut machen. Versuch diesen Weg. Sprich mit Jesus, nimm ihn an. Er will dich stark machen. Er will diese ganzen Lasten, die auf dir liegen, wegnehmen. Er will dich stark machen, weil er dich liebt. Er will dich mit Liebe füllen. Liebe, die du noch nicht gekannt hast. Und wenn jemand hier ist, dann kann er gern nachher nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Ich habe noch ein paar Rollen da, die ich gerne mitnehme, die man als Sinnbild sich immer wieder angucken kann. Dass man von Gott geliebt ist. Dass man Papas liebes Kind ist. Unser Papa im Himmel hat nur Lieblingskinder. Und wenn man als Eltern ist, weiß man, man hat auch nur Lieblingskinder. Die können einen zwar manchmal auch zu Weißglut bringen, aber es sind trotzdem alles Lieblingskinder, die man nichts um nichts in der Welt missen möchte. Und so sieht Gott uns, so sieht möchte, wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, so möchte er sich auch sehen. Er möchte dir dieses Geschenk machen, dass er dich füllt, dass er dich umgibt, dass du dich wertgeschätzt fühlst. Ja, ich habe das golden machen sollen, einfach auch als Zeichen. Es ist ein Schatz, wie ein Goldschatz. Das möchte Gott mit dir. Zurück zu dem Vers, zu dem Text, dem Korinthertext. Ich möchte mit euch das, bevor ich nochmal ein Präludium von Bach auf dem Kontrabass spiele als Gebet, weil das ist auch meine Form des Betens. Das fällt mir manchmal leichter, mit dem Instrument zu beten als mit Worten. Bevor wir das machen, möchte ich mit euch einfach zusammen, ich möchte euch herausfordern. Ich habe eine Folie vorbereitet von dem Text. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen und da, wo die Punkte stehen, sind euren Namen einzusetzen. Ich habe diesmal bewusst die Luther-Übersetzung genommen, weil die vielen vertraut ist. Ich habe das selbst auch noch nicht gemacht, ich habe mich da noch nicht dran gewagt. Ich möchte euch bitten, aufzustehen als Proklamation, weil Jesus in uns wohnt, bin ich fähig dazu. Dort steht, und ich setze meinen Namen ein, ihr setzt bitte euren jeweils ein, Klaus ist langmütig und freundlich. Klaus eifert nicht. Klaus treibt nicht Mutwillen. Klaus bläht sich nicht auf. Klaus verhält sich nicht ungehörig. Klaus sucht nicht das Seine. Klaus lässt sich nicht erbittern. Klaus rechnet das Böse nicht zu. Klaus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Klaus freut sich aber an der Wahrheit. Klaus erträgt alles. Klaus glaubt alles, Klaus hofft alles, Klaus duldet alles.